Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Er ist nach Titeln gemessen der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Weltmeister, viermal Gewinner der Champions League, dazu mehrfacher nationaler Meister mit Bayern München und Real Madrid. Toni Kroos. Mit 29 Jahren hat der Mittelfeldspieler als Fußballer alles erreicht. Kommende Woche kommt jetzt ein Kinodokumentarfilm über Toni Kroos in die Kinos. Mit dem einfachen Titel Kroos. Regisseur Manfred Oldenburg hat für den Film mit Familienmitgliedern, Mitspielern, Funktionären und Experten gesprochen. Und vor der Premiere hat der Kollege Philipp Nagel Toni Kroos in Madrid getroffen. Dort lebt der Fußballer mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Die erste Frage im Deutschlandfunk Sportgespräch: Worauf ist Toni Kroos am meisten stolz?
Ja, schon natürlich auf meine drei Kinder, definitiv. Also mit 29 dreifacher Vater, das hätte ich mir damals selbst nicht träumen lassen. Aber nach unserem ersten Kind, dem Leon, der wirklich so easy ist, so einfach, so viel Spaß macht, haben wir gedacht, okay, da machen wir noch mindestens zwei. Und der dritte ist jetzt vor ein paar Wochen gekommen. Nein, also dreifacher Vater zu sein, das ist toll, ist natürlich auch viel Arbeit, aber es macht uns mega viel Spaß. Danach würde ich eben die Stiftung aufzählen, weil die haben ja jetzt 4 Jahre und haben da wirklich jetzt schon eine lange Liste an Leuten, denen wir helfen konnten, die es auch ganz dringend benötigen, viel dringender als ich zum Beispiel, und deswegen bin ich auch in der Position, eben da ein bisschen auszuhelfen. Aber natürlich ist es ja auch nicht vermessen zu sagen, ich bin auch auf das sportlich Erreichte ein Stück weit stolz, ist ja klar, weil das auch nicht ganz, ganz normal ist.
Jetzt kommt sogar noch ein weiterer Punkt dazu, und zwar setzen sie eine sehr illustre Reihe fort, und zwar Indiana Jones, James Bond oder auch ganz aktuell Iron Man, nämlich die Reihe der Kinohelden. Jetzt ist dieses Wort Held in ihrem Zusammenhang ja nicht komplett neu, Fußballheld, WM-Held und jetzt halt eben dann auch Kinoheld. Wie sehr können Sie mit dem Wort Held in Bezug auf Ihre ganz eigene Persönlichkeit überhaupt was anfangen? Sind Sie ein Held?
Nein, ich glaube nicht. Ich bin auch, glaube ich, weder ein Fußballheld noch ein Kinoheld. Ich bin, glaube ich, einer, der vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen kann als andere Leute und damit guten Erfolg hat. Und aufgrund dessen, glaube ich, irgendjemand auf die Idee gekommen ist, einen Kinofilm über mich zu machen. Deswegen bin ich aber trotzdem kein Kinoheld, sondern es soll einfach ja ein schöner Film sein über mich, der mich, sage ich mal, auf allen Ebenen irgendwie zeigt, den Leuten vielleicht noch etwas näher bringt, als ich es bisher bin. Und ja, finde das Ergebnis einfach sehr gelungen und hoffe, dass den Leuten auch gefällt. Aber ich sehe mich in keiner Phase meines Lebens als Held.
Nichtsdestotrotz sind es ja gerade Helden, die speziell in unserer Kindheit entweder Werte formen oder auch vielleicht so ein bisschen den moralischen Kompass vorgeben. Ich würde fast sogar von der Projektionsfläche sprechen. Zumindest bei mir war das früher so, meine Helden meiner Kindheit, da habe ich dann viel rein fantasiert. Was waren, ganz konkret gefragt, Ihre Helden in Ihrer Kindheit?
Also ich hatte eigentlich weniger Helden in dem Sinne, irgendwelche Superhelden. Man kann das vielleicht bei mir eher Vorbilder nennen. Auf fußballerischer Ebene war das immer Johan Miku, der in Bremen gespielt hat damals, den ich einfach bewundert habe für seine Spielweise, vor allem seine elegante Spielweise, und ohne eben dieser große Lautsprecher zu sein, trotzdem der Chef auf dem Platz war. Und dem wollte ich irgendwie dann nacheifern, und das war immer mein Ziel. Andere Superhelden oder so hatte ich eigentlich nicht für mich, den ich irgendwie nachgeeifert habe.
Kennen Sie denn als dreifacher Familienvater die Helden Ihrer eigenen Kinder? Sind Sie es vielleicht sogar für Ihren Sohn Leon, der ja aufgrund seines Alters noch am ehesten den Wirbel und den Rummel um seinen Vater mitbekommt?
Ja, der bekommt es mit, und ich mache das auch ganz bewusst, dass er alles mitbekommt. Also wenn es auch irgendwo hingeht mal, also ins Stadion sowieso, da ist er eh Stammgast. Aber selbst wenn die Turniere anstehen mit der Nationalmannschaft, ich irgendwo hin muss, sage ich mal, zu irgendwelchen TV-Auftritten oder was auch immer, versuche ich ihn immer irgendwie dabei zu haben, weil ich merke, dass das für ihn jetzt keine Belastung ist oder komisch, sondern dass er das total genießt, dabei zu sein, mit Papa das alles zu sehen, wie das funktioniert, total interessant für ihn ist. Und ich glaube, dass ihm das nur gut tun kann, dass er viel sieht in der Welt, dass er alles mitnimmt, alles aufsaugt, was geht, und das aber spielerisch. Also wenn er jetzt irgendwie auf was keine Lust hätte oder ihn das erdrückt oder er es komisch finden würde, warum sehen den Papa alle als was Besonderes? Dann nicht. Aber ich glaube, wenn man ihn fragen würde, dann, und das ist ja als Papa, gibt es ja nichts Schöneres, als das zu hören, dann glaube ich schon, dass er sehr zufrieden ist.
Herr Kroos, wenn Sie an Ihre eigene Kindheit nochmal zurückerinnern, gibt es einen Moment, einen Geruch, ein Bild, irgendetwas, was Ihnen sofort einfällt, weil Sie einfach sagen, das ist Kindheit, das assoziiere ich damit?
Also ich habe jetzt nicht diesen einen Gegenstand oder so, aber was mir immer im Kopf ist, ist eigentlich so dieses Zusammenleben mit meinem Bruder, dieses wirklich enge Zusammenleben. Er ist 1 Jahr, 2 Monate jünger. Wir sind quasi aufgewachsen, haben immer alles zusammen gemacht, haben zusammen im Zimmer gelebt. Wir sind morgens zusammen zur Schule gefahren. Wir sind dann zusammen zum Training gefahren nachmittags. Und da gibt es viele Bilder im Kopf, wo ich sage, das habe ich zusammen mit ihm erlebt. Und das war sind definitiv schöne Erinnerungen.
Wie würden Sie rückblickend denn die Kindheit beschreiben? Als hart und entbehrungsreich oder als schön und abwechslungsreich?
Als schön und entbehrungsreich.
Kann ich mir gut vorstellen. Gab es den Moment, wo Ihnen klar wurde, dass vielleicht dieser kindlich naive Traum, eines Tages Fußballprofi zu werden, dass der jetzt wirklich zum Greifen nah ist? Also ich weiß nicht, als 13-, als 14-Jähriger, wann begreift man, viel fehlt nicht mehr?
Also natürlich merkt man irgendwann, dass man irgendwie vielleicht ein paar Sachen besser kann als die anderen, die auch mitspielen, ne? Das schon, aber man denkt jetzt nicht so bewusst drüber nach, oh, dann werde ich ja Fußballprofi, weil ich besser bin als die anderen, sondern man spielt einfach Fußball bis zu einem gewissen Alter. Bei mir war es eigentlich dann irgendwie vielleicht so mit 15, 16, ja, wo es irgendwie losging, dass andere Vereine irgendwie einen haben wollten, dann mit 16 dann nach München, und dann ist schon irgendwie das Bewusstsein anders, dass du jetzt auch nur wegen Fußball, sag ich mal, dein Zuhause verlässt mit 16, ja, von deinem Bruder, mit dem du jeden Tag zusammenlebst, auf engstem Raum alles zusammen machst, plötzlich von einem auf den anderen Tag du halt weg bist. Und da begreifst du dann, oh, du machst das jetzt irgendwie doch alles mit einem gewissen Ziel, ne? Mit dem Ziel, Fußballprofi zu werden. Und da wurde es einem eigentlich wirklich bewusst, dass das große Ziel ist und dass man auch relativ nah dran ist, das zu schaffen. Ich würde sagen, bis dahin hat man halt einfach gespielt. Natürlich hatte man den Traum, irgendwie Profifußballer werden, aber man hat nicht viel drüber nachgedacht. Man hat einfach gespielt und man hatte das Gefühl eben, ey, das läuft nicht schlecht, ne? Also irgendwie ist man irgendwie einen Tick besser als die anderen, aber man hat es einfach irgendwie mehr genossen, als dass man jetzt jeden Tag dem Ziel hinterhergelaufen ist, ich will oder muss Fußballprofi werden.
In Ihrem Film gibt es wirklich mehrere Anspielungen darauf, dass Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater Roland, der ja auch sehr lange Zeit Sie trainiert hat, sagen wir, etwas gelitten haben könnte. Er selber sagt auch zum Beispiel, dass er heute einiges anders machen würde. Würden Sie sagen, dass so ein bisschen Vater-Sohn-Verhältnis-Beziehung auf dieser Reise, eines Tages Fußballprofi zu werden, vielleicht auf der Strecke geblieben ist?
Ja, das kann man, wenn man das rückblickend betrachtet, schon so sagen, weil, also ich habe mit meinem Papa ein wirklich gutes Verhältnis, also das muss man sagen, und immer wenn ich ihn sehe, wenn er uns hier in Madrid besuchen kommt, da haben wir wirklich ein gutes Verhältnis. Was vielleicht so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ist so dieses, dass es damals eben außer Fußball kaum andere Gesprächsthemen gab, und wenn man sich das so aneignet, dann spricht man immer über die persönlichen Sachen, die einen beschäftigen, dann halt irgendwann irgendwie ein Stück weit mit anderen Personen, wo man vielleicht ein bisschen mehr, ja, das Gefühl hat, dass die auch darüber sprechen, und ich glaube, das ist doch auch das, was er dann irgendwie rückblickend meinte, dass er vielleicht zu viel und zu fokussiert darauf war, aus seinen Söhnen Fußballprofis zu machen, und in dem einen oder anderen Augenblick einfach ein bisschen vergessen hat, dass das auch die beiden Söhne sind, wo es auch um was anderes geht. Das soll keinen negativen Touch haben, das ist einfach rückblickend so, weil wir haben ihm ja auch zum großen Teil zu verdanken, wo wir hingekommen sind. Von daher ist auch eine große Dankbarkeit da. Aber wenn man jetzt nur über natürlich die persönliche Ebene sprechen will, dann hat er das ja auch selbst gesagt, und das kann ich nur bestätigen, dass eben der Fußball ein zu erdrückendes Thema war damals, als das noch andere menschliche Gefühle dieser Seite wurde dann nicht ganz so bedient.
Und trotzdem eine Nachfrage noch dazu. Wenn Sie sagen, das ist alles jetzt cool und schlussendlich haben wir es ihm ja auch zu großen Teilen mit zu verdanken, hätten Sie es denn trotzdem in ein, zwei Phasen mal gewünscht, dass es anders wäre? Hätten Sie es da mal gebraucht, vielleicht auch mal in gewissen Momenten Ihrer Karriere, in den frühen Stadien?
Ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte in dem Sinne, weil mir hat ja in dem Sinne nichts gefehlt. Oder ich hatte nicht das Gefühl, dass mir was gefehlt hat. Aber jetzt im Nachhinein, dadurch, dass es halt so ist, dass man jetzt mit ihm zum Beispiel jetzt nicht über die intimsten Sachen sprechen würde, also so ist es jetzt von meiner Seite aus, merke ich ja im Nachhinein, warum ist das so? Und dann finde ich halt die Gründe eher von damals, dass man es auch damals nie gemacht hat, nie gelebt hat. Und man jetzt ja nicht sagt irgendwie, weiß ich, 15 Jahre später, so jetzt vertraue ich wieder das, das und das an, sondern das hat sich einfach so entwickelt. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich in dem Moment gemerkt hätte, oh, da passt was nicht, dann weiß nicht, ob man das als Junge dann schon so macht, aber dann hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen dran drehen können, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt relativ schwer, so lange danach zu sagen, so, und jetzt haben wir wieder, sage ich mal, ein Verhältnis, wo ich über die intimsten Gefühle und Sachen spreche, weil ich habe mir natürlich in der Zeit auch selbst was aufgebaut, mit denen ich jetzt diese Sachen bespreche. Ich glaube, dass meine Frau ist, ein, zwei sehr enge Freunde und so weiter. Und das ist eben so, hat sich eben so entwickelt. Diese absolut intimsten Sachen, da spreche ich halt eher mit jemand anders drüber.
Gab es damals eine Person in den wirklich einsamen Momenten im Internat, der dann ihr emotionaler Halt war, wo sie mal gesagt haben, boah, jetzt rufe ich da mal an, einfach um auch mal ein bisschen Frust vielleicht von der Seele mir zu reden? Die Mutter vielleicht?
Schwierig eigentlich eher. Ich habe dann damals ja mit 18 dann habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt. Ab dann war das dann kein Thema, wer das sein sollte. Aber natürlich war es auch zwischen 16 und 18 so. Also ich habe ja das enge Verhältnis mit meinem Bruder ja auch behalten in der Zeit. Also wir hatten ja fast täglich Kontakt und er war dann schon so die engste Person für mich, zum ja einfach Kontakt in die Heimat haben, zum Kontakt nach Hause haben. Bei meiner Mama ist es schon etwas mehr in die Richtung als bei meinem Papa, aber jetzt auch nicht so sage ich mal, dass man so das allerkleinste Detail erzählt, weil es eben auch da damals so war, dass nicht nur mein Papa, sondern auch meine Mama eben großen Wert darauf gelegt haben, dass beim Sport alles gut läuft und sie auch, wie gesagt, alles für uns gemacht hat, drumherum, und alles abgenommen hat irgendwie, damit es mit dem Fußball gut klappt. Von daher war das halt auch eine Zeit, wo man wahrscheinlich auch so ein bisschen von mir ist auch dieses Heimweh, was du am Anfang automatisch so ein bisschen hast, auch mit sich ausgemacht hat.
Kann man auch kurz und knapp sagen, das hat sie hart gemacht vielleicht sogar, diese Zeit auch gestählt dahingehend, was alles dann noch darauf folgend in den Jahren auf sie so eingeprasselt ist?
Ja, das glaube ich schon. Und das war ja auch neben dem fußballerischen Schritt auch ein Grund dafür, dass du, wenn du mit 16 alleine von zu Hause weggehst das erste Mal, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Du kriegst es hin oder kriegst es nicht hin. Und für mich gab es eben nicht die Option. Und ich wollte auch mir nie nachsagen lassen, es nicht hinbekommen zu haben. Und es gab natürlich auch eine Zeit, wie eben schon gesagt, dass man gewisse Sachen mit sich selbst auch mal ausmachen musste. Aber ich glaube, alleine dann klarzukommen oder auf eine gewisse Weise alleine, hat mir schon geholfen, auch dann relativ schnell erwachsen zu werden.
Wenn ihr so ein Leon das Talent mitbringen sollte, eines Tages Fußballprofi zu werden, und es blitzt ja durchaus heute ein, zwei Mal auf, und er sagt, Papa, ich will Fußballprofi werden. Klatschen in die Hände oder sagen sie, dann versuchen wir es? Oder wie gehen sie jetzt als Familienvater und mit ganz eigenen Verantwortungen, die sie ja jetzt dann für ihre Kinder mitbringen, mit dem Thema um?
Ja, es ist natürlich so ein Zwiespalt so ein bisschen, ne? Weil ich natürlich die schönen Seiten als Fußballprofi kenne und aber auch die negativen, und wer will seinem Kind negative Seiten, also dahin bringen, wo es auch negative Seiten gibt. Aber ich glaube, das hat auch jeder Job irgendwie, und wenn er aber natürlich jetzt Papa sieht im Stadion spielen, da überall mitreist und die Spiele sieht im Fernsehen, wenn ich nicht da bin, bei der Nationalmannschaft dabei ist, und er dann irgendwann sagt, Papa, ich will unbedingt Fußball spielen und ich will das genauso machen wie du, dann werde ich definitiv nicht Nein sagen und ihm natürlich mit allem unterstützen, was er braucht.
Der Sprung von Hansa Rostock, machen wir jetzt tatsächlich auch mal einen Sprung zu den Bayern, der wurde ja dann mit einem ganz schön großen medialen Echo begleitet. Wie geht man mit der eigenen und der äußeren Erwartungshaltung als 16-Jähriger eigentlich um?
Gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Vielleicht hatte ich da noch gar nicht so die Zeit, drüber nachzudenken, oder wollte es nicht oder konnte es nicht oder was auch immer. Mir war schon klar, dass es ungewöhnlich ist, dass für einen 16-Jährigen, ich weiß gar nicht, was damals bezahlt wurde, irgendwie.
Wahrscheinlich nicht so viel wie heute.
Nein, nicht ganz so, aber damals für einen 16-Jährigen, ich glaube so um die 2 Millionen, das war schon eine Hausnummer. Vor allem natürlich auch für den Verein ein Stück weit ein Risiko. Allein wenn ich gesagt hätte, boah, ich habe hier so ein großes Heimweh, ich kann das nicht. Aber sie haben halt damals in mir schon was Großes anscheinend gesehen und haben da irgendwie eine Ausnahme gemacht, für einen 16-Jährigen so viel Geld zu bezahlen. Und ich bin einfach erstmal hin und kannte das Niveau dort vor Ort nicht, wusste nicht, sag ich mal, inwieweit ich mich anpasse, wie schnell und so weiter. Aber hatte auch dort relativ schnell das Gefühl, ich habe ja ein Jahr in der U19 dann gespielt, als ich gekommen bin, dass ich mir sportlich hier auch keine Sorgen machen muss. Also dass ich relativ schnell gemerkt, dass ich auch dort locker mitgehen kann, das Niveau. Und deswegen habe ich das eigentlich relativ, das mit dem Druck gar nicht so sehr wahrgenommen, sondern hat einfach Fußball gespielt.
Haben Sie eigentlich, Gesundheit, überhaupt nicht schlimm, haben Sie eigentlich jemals in Ihrem Leben sowas wie Druck verspürt?
Also es war schon immer weniger als bei anderen, aber hat sich auch über die Jahre entwickelt, dass es noch entspannter wurde, und dessen bin ich auch extrem glücklich. Also ich finde, dass die dann irgendwie schon Tage vorher aufgeregt sind und sonst was, das würde ich auch nicht wollen, weil das hat irgendwie, weiß ich nicht, hat ja auch irgendwie so ein bisschen so entspannt ist doch viel schöner, so sage ich mal. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass ich grundsätzlich als Typ so ein bisschen entspannter bin. B, sehe ich andere Sachen, die sind wichtiger als Fußball. Und C, vertraue ich einfach auch auf das, was ich kann. Und das konnte ich auch, vor allem in den wichtigen Momenten bisher immer. Und das gibt mir eben eine gewisse Ruhe. Natürlich haben auch über die Jahre die Erfolge Stück dazu beigetragen, dass du natürlich gewissen Sachen in Anführungsstrichen nicht hinterherrennen musst oder noch irgendwie den oder dem beweisen musst, dass du Titel gewinnen kannst oder was auch immer. Und ich glaube, es ist so ein Mix aus allem, so ein bisschen, der mir eine gewisse Ruhe und Gelassenheit bringt. Und ich glaube aber, dass das genau auch der Schlüssel dafür ist, wie ich Fußball spiele. Weil wenn ich jetzt groß aufgeregt wäre und so, das ist eben eher auch gar nicht meine Spielweise, wenn ich jetzt meine Sachen oder meine Aktion auf dem Platz so von so einer gewissen Nervosität oder Unruhe am Ball oder sowas wäre, dann wäre ich, glaube ich, nicht der Spieler, der ich bin.
Zugegeben, eine etwas provokative Frage. Trotzdem, der Film gibt auch hier ein, zwei Anspielungen, die diese Frage legitimieren. Haben Sie sich jemals richtig wohl und angekommen gefühlt in München?
Wohl ja, also wohl schon, wobei das auch nie irgendwie jetzt an der Stadt München oder so lag, sondern wir haben uns einfach wohl gefühlt, weil wir auch da zusammen waren. Wir haben sportlich, finde ich, richtig gute Jahre gehabt, gerade dann unter Jupp Heynckes. Auch das Jahr unter Pep fand ich wirklich gut, hat riesen Spaß gemacht. Aber es war halt nie das Gefühl, dass man so diese absolute Mega-Wertschätzung von den Vereinsbossen erfährt, was sich dann schlussendlich auch in dem Angebot wiedergespiegelt hat. Und es war halt einfach dann eine gute Chance, was anderes zu machen. Und trotzdem habe ich rückblickend tolle Jahre in München gehabt. Aber angekommen in dem Sinne, ich bin da und ich fühle mich vor allem genauso gewertschätzt und genau in der Position, in der Rangordnung, wo ich sein will, das nicht.
Und trotzdem muss man sagen, dass vielleicht genau dieser Fakt dazu geführt hat, dass Sie heute in Madrid leben, wir hier sitzen, Sie dreifacher Champions League-Sieger in a row auch sind. Schicksal?
Ich weiß nicht, ob es Schicksal war. Ich glaube, dass ich mir das sowieso auch so zugetraut habe in dem Sinne. Also ich sage jetzt nicht, dass wenn ich geblieben wäre, hätte Bayern dreimal die Champions League gewonnen, aber ich habe so ein Denken, dass wenn ich was mache, mache ich es mit Überzeugung. Und wenn ich dann sage, ich will zu Real, dann bin ich überzeugt davon, dass ich auch da Erfolg habe und mich durchsetze.
Natürlich, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Angenommen, das Angebot wäre damals so gewesen, dass Sie und Ihre Berater sagen, ja, das ist die Wertschätzung, die der Spieler Toni Kroos verdient. Dann wären Sie, davon gehe ich jetzt mal aus, in München geblieben.
Das ist korrekt.
Vielleicht sind Sie ja jetzt ja ganz froh, dass Sie nicht in München geblieben sind.
Im Nachhinein, ja. Im Nachhinein natürlich hat mir das auch die Türen geöffnet, nicht nur sportlich für mich den nächsten Schritt zu machen, sondern auch von der Wahrnehmung eine ganz andere zu bekommen, auch aus Deutschland, ja, weil bei Bayern bist du dann einer von vielen deutschen Nationalspielern. So, wenn du dann zu Real Madrid gehst, gehst du eh schon mal eine Stufe höher. Und wenn du dann auch noch der einzigste Deutsche bist, hast du natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Da wird dann geguckt, so auf den einen Deutschen, wie macht er das da? Viele waren sich ganz sicher, dass dieser eine Deutsche sich da, Real Madrid, war ja nicht mal hier bei Bayern, sag ich mal, so wichtig, dass wir ihn halten wollten oder brauchten. Und warum sollte er jetzt bei Real Madrid, was noch größer ist, das jetzt schaffen? So, und deswegen war es, glaube ich, von der Wahrnehmung her ein extrem wichtiger Schritt.
Gibt es das Wort Genugtuung in Ihrem Wortschatz?
Ich bin nicht nachtragend, beantworten wir es mal so. Also natürlich haben wir, da brauche ich auch nicht drum herum, in dem zweiten Jahr nach dem Wechsel nach Madrid und auch in dem dritten, wo wir jeweils gegen Bayern gespielt haben in der Champions League, einmal im Viertel, einmal im Halbfinale. Natürlich hat mir das extrem gut gefallen, dass wir da als Sieger rausgegangen sind und nicht nur als Sieger, sondern auch Spiele, in denen ich zeigen konnte, wie wichtig ich für Real bin, dann gegen Bayern und dass du durchkommst und dass du die Champions League gewinnst, wovon ja auch Bayern München natürlich Jahr für Jahr träumt. Und natürlich hat das irgendwie auch innerlich gut getan. Da muss man jetzt nicht sagen, ist einem völlig egal, gegen wen du spielst. Gegen Bayern dann zu gewinnen, nachdem du gegangen bist, ist schon gut und speziell, aber es ist jetzt für mich keine Genugtuung, dass wir jetzt dreimal die Champions League gewonnen haben oder ich mich so durchgesetzt habe, weil da war ich mir vorher sicher und ich habe auch keinen, sag ich mal, ich sehe auch nicht negativ auf irgendwas zurück jetzt. Und ich glaube, jeder weiß, dass es im Endeffekt, glaube ich, von Bayern jetzt nicht die klügste Entscheidung war und fertig. Aber dafür brauche ich keine Genugtuung. Das ist einfach ja Fakt.
Bis heute wünschen sich wirklich viele Bayern-Fans eine Rückkehr. Es gibt ja immer so Rankings, die sagen, ja, was war der blödste Transfer, den die Bayern je gemacht haben? Da sind sie auf Platz 1 mit dem Transfer. Vor allem, weil die Summe auch damals, auch wenn der Fußball noch mal verrückter geworden ist, was die Ablösesumme angeht, damals nahezu lächerlich gering war. Können Sie die Wünsche und Hoffnungen und Träume von den Bayern-Fans eines Tages vielleicht erfüllen oder sagen Sie, das Kapitel Bayern München und Toni Kroos ist einfach auch abgeschlossen?
Nein, das ist abgeschlossen, das Kapitel. Ich bin jetzt 29, habe vor, auch hier noch eine Zeit zu bleiben und dann sehe ich es auch nicht, irgendwie nach München zurückzukehren, weil das Kapitel ist in meinen Augen erfolgreich abgeschlossen.
Dann schließen wir auch dieses Kapitel.
Und Sie könnten mich auch nicht bezahlen.
Ja, über das Festgeldkonto. Man hört immer von diesem ominösen Festgeldkonto der Bayern.
Ich glaube, das wird diesen Sommer geplündert.
Ja, definitiv. kommen wir noch auf aktuelle Themen zu sprechen. Bitte. Herr Groß, stört Sie die Schnelllebigkeit dieser Gesellschaft und auch im Fußball, wenn man wie Sie dreimal in Folge Champions League-Sieger wird mit Real Madrid und dann in der darauffolgenden Saison, brauchen wir nicht drum rumreden, vielleicht nicht die beste Saison der Vereinsgeschichte spielt, dann hat man oft das Gefühl und schon zählt das alles nicht mehr. Sagen Sie, ist halt so, muss ich mich mit abfinden oder gibt es hier manchmal Diskussionen mit der Frau und Sie sagen, sag mal, haben die alle eigentlich einen am Helm?
Beides. Natürlich ist es so, dass es nicht okay ist, aber das Problem ist, es wird ja relativ schnell Normalität, sowas, wenn du dreimal die Champions League gewinnst und dann einmal im Achtelfinale ausscheidest oder im Allgemeinen die Saison nicht erfolgreich bist, dann ist der Aufschrei natürlich größer, als wenn du vorher auch nicht so viel Erfolg hattest, weil einfach der Gegensatz so groß ist. Und das ist auch mal irgendwie menschlich ist oder normal, das sieht keiner. Das Problem ist, dass wir eigentlich diese Saison ja in einer Woche verspielt haben. Wir sind in einer Woche im Pokal raus, wo wir im Halbfinale waren. Wir haben quasi die Liga verspielt, indem wir gegen Barcelona verloren haben und drei Tage später die Champions League. Dann war natürlich hier, sage ich mal, einiges los, weil natürlich auch die Leute in den letzten drei Jahren, die auch ganz gern mal vielleicht eher etwas negativer schreiben, ja auch keine gute Zeit hatten die drei Jahre davor, sondern dann war natürlich Feuer frei und damit muss man einfach auch umgehen. Wie schon gesagt, du musst einfach den richtigen Weg dafür finden, selbst damit umzugehen, weil du wirst diese Schnelllebigkeit nicht ändern, schon gar nicht in einem Verein wie hier, wo, sag ich mal, im Juli vergessen ist, dass du im Mai die Champions League gewonnen hast, so, weil das wieder von vorne losgeht einfach, ne?
Aber finden Sie vor dem Hintergrund, dass gut nie gut genug zu sein scheint, den Rauswurf oder sagen wir die Ausbotung von Müller, Hummels, Boateng in der Nationalmannschaft korrekt? Ist es aus Ihrer Sicht in Ordnung abgelaufen?
Das ist ja einfach nur, so sehe ich es, eine sportliche Entscheidung vom Bundestrainer. Über das Wie kann ich kaum was sagen. Ich war nicht bei dem Gespräch dabei. Glaube aber allerdings auch nicht, dass jetzt jemand von den dreien Spaß gehabt hätte, da zwei Stunden sich darüber zu unterhalten, dass man jetzt nicht mehr dabei ist. Im Endeffekt ist der Trainer dafür verantwortlich, nach der schlechten WM wieder eine Mannschaft zu stellen für die EM 2020, die um den Titel mitspielt. Und wenn er davon überzeugt ist, dass die drei dabei nicht helfen können, dann ist es konsequent zu sagen und es rechtzeitig zu sagen, dass es nun mal so ist, dass es eine sportliche Entscheidung ist, dass er andere auf dem Weg dahin als entwicklungsfähiger sieht, dass er sie als besser sieht, dass er einen anderen Spielstil vielleicht ein bisschen haben will und dann gilt es, das zu akzeptieren. Und jeder, es wird ja eh viel diskutiert, jeder kann das als richtig oder falsch sehen, aber ich finde die Entscheidung an sich, die musst du akzeptieren. Das ist eine sportliche Entscheidung und dafür ist der Bundestrainer da.
Irgendwann haben Sie davon mitbekommen. Haben Sie dann gedacht, hoppla, das kann dann doch auf einmal ganz schnell gehen? Oder anders gefragt, haben Sie sich selber vielleicht schon mit dem Gedanken mal auseinandergesetzt nach dieser enttäuschenden WM, ich möchte es mal so bezeichnen, vielleicht im Kapitel Nationalmannschaft ein Ende zu setzen?
Also ich überlege immer grundsätzlich, und das habe ich auch nach der WM getan, habe ich allerdings auch schon vor der WM getan, weil ich das nicht Erfolg oder Misserfolgsabhängig mache, weil ich finde, das sollte keine Entscheidung deswegen sein oder aus der Emotion heraus. Ich will, wenn dann, gut überlegte Entscheidung treffen und deswegen habe ich schon vor der WM Gedanken gemacht, wie es irgendwie mal weitergeht die nächsten Jahre. Nach der WM natürlich auch und bin dann im Endeffekt zu dem Entschluss gekommen, dass ich für das Projekt 2020 EM definitiv ja damit helfen will, dass wir da ein besseres Turnier spielen und habe da natürlich auch mit dem Trainer gute Gespräche geführt und dass wir das angehen.
Die ganze Nummer von der Ausbotung von den drei eben genannten stand ja auch so ein bisschen unter dem Motto Generationenumbruch. Sie selber haben sich ja auch mal dazu geäußert, dahingehend, dass manche junge Spieler vielleicht nicht das immer zeigen, zu was sie eigentlich imstande wären zu leisten. Ist es heute anders, jung Fußballprofi zu sein, als zu Ihrer Zeit?
Vielleicht wird es einem noch einfacher gemacht, weil ich weiß, dass wie man heutzutage, und das ist ja auch gut, in den Mannschaften aufgenommen wird, das ist direkt ein gutes Miteinander. Die Mannschaften wären ja auch größtenteils im Schnitt viel jünger. Das heißt, für junge Spieler hochzukommen, ist es meist auch deutlich einfacher, weil die meist unter Gleichaltrigen sind. Die meisten haben dann irgendwie schon mal in U-Mannschaften oder sowas zusammengespielt. Dazu kriegen die jungen Spieler auch immer mehr Minuten. Also früher musste man eigentlich viel mehr dafür arbeiten, um überhaupt eingewechselt zu werden, um überhaupt mal eine Chance zu bekommen. Und die Jungen kriegen heutzutage schon viel mehr Minuten und Vertrauen. Und es ist ja auch gut, weil so wirst du dann auch nur besser. Und ich finde gerade uns jetzt als Nationalmannschaft natürlich sehr jung, aber eben auch extrem entwicklungsfähig, sodass wir, glaube ich, schon dahin kommen können und wenn alles gut läuft, schon Richtung EM 2020, dass wir ein gutes Turnier spielen. Und damals, sage ich mal, die Aussagen, die waren ja knapp drei Monate vor der WM Und ich fand halt einfach damals, weil überall in Deutschland habe ich gehört, wir gehen als klar als Titelverteidiger, ja, aber als absoluter Favorit auch zur WM oder zumindest als einer der Top 2, 3 Favoriten. Und ich habe das halt eben mit so einfach zu große Differenz war das zwischen den Spielen damals, die wir abgeliefert haben, und dem Denken. Und das wollte ich einfach nur damit sagen, nach diesem Brasilien-Spiel, was ich echt nicht gut fand. Und ich halt einfach der Meinung war, wenn wir uns nicht deutlich verbessern, und da ging es ja auch um ein paar Spieler, die eventuell zur WM fahren, eventuell nicht. Und da habe ich eben so ein bisschen das vermisst, dass auch jeder zeigt, dass er hundertprozentig dahin will und sich den Arsch aufreißt. Das war halt damals nicht so. Und ich will mich jetzt ja auch nicht hinstellen und sagen, ja, ich hatte ja recht, die WM war ja dann auch schlecht. Aber ich hatte eben damals schon das Gefühl, dass wir zu der Zeit nicht auf Top-Level sind.
Und heute, wie ist Ihr Gefühl jetzt? Hat Deutschland ein Problem, zum einen vielleicht ein Nachwuchsproblem oder halt auch eben nicht, oder ein grundsätzliches, dass die Nationalmannschaft wieder auf Top-Niveau bei den nächsten großen Turnieren angreifen kann? Ja oder nein?
Ja, ich habe ein besseres Gefühl als vor der WM 2018, weil ich finde, dass genau diese Spieler, die damals dann noch wirklich, finde ich, schwankend waren und wo man das Gefühl hatte, okay, geben sie alles oder nicht, dass genau diese einen extrem guten und großen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben jetzt wieder Spieler, die andere Attribute mit reinbringen, die wirklich unangenehm für den Gegner sein können. Also ich finde, dass Leroy Sané beispielsweise eine überragende Entwicklung gemacht hat, dass Serge Gnabry, der damals noch gar nicht dabei war, absoluter Topspieler ist, nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich und wie er sich gibt. Und Jo Kimmich ist definitiv nochmal besser geworden und ich finde auch, dass ihm das auf der Sechs gut tut. Also natürlich muss ich das noch ein bisschen einspielen. Es gab, wie schon gesagt, ein paar Veränderungen. Wir sind insgesamt als Mannschaft sehr, sehr jung, aber ich glaube, dass wir Attribute mitbringen, die wir bei der WM nicht hatten.
Meine letzte Frage. Wir haben über Dankbarkeit schon geredet. Sie sind Ihrem Vater dankbar, Ihrer Frau, Ihrem Bruder. Sind Sie irgendwem dankbar, den man so gar nicht greifen kann? Also, Sie wissen, worauf ich anspiele. Gibt es da irgendwem, ob man den jetzt Gott nennt oder wem auch immer, aber sind Sie irgendeiner höheren Instanz dankbar für Ihr Leben und für das, was alles so gekommen ist?
Also ich glaube ja nicht wirklich dran, aber wenn es jemanden gibt, dann hat er sich relativ gut mit mir gemeint, dass das definitiv. Also ich könnte mir auf jeden Fall kein besseres Leben vorstellen.
Herr Kroos, vielen Dank für das sehr persönliche Gespräch und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Mein Name ist Philipp Nagel und noch eine kurze Info für alle Zuhörer. Sie können dieses Gespräch auch als Podcast nachhören oder Sie gehen einfach auf www.deutschlandfunk.de/sportgespräch. Dort gibt es das Interview ebenfalls zum Nachhören. Vielen Dank, Toni Kroos.
Gerne.